Unglaublich. Ich hab im ersten Moment nicht gewusst, was mit mir gerade passiert. Also die Angie steht draußen mit den Rädern, ich im Bus, er macht die Tür zu, er fährt einfach los. Ich habe ihn dann so angeschrien, also ich habe ziemlich beschimpft.
Ich habe nur mehr gelacht draußen, weil das so absurd war. Ich habe gar nicht mehr gewusst, was eigentlich gerade passiert. Da sind diese Bahnmitarbeiter da gestanden am Bahnsteig und haben gesagt, doch, das geht schon, rein mit euch.
Die haben uns richtig reingeschoben, wie ja. In Japan, wo es diese U-Bahn-Stopfer gibt. Irgendwann hat er uns dann eine Nachricht reingesprochen, die ist dann übersetzt worden, wo dann da gestanden ist, so, wer gegen das chinesische Gesetz verstößt, der muss bestraft werden.
Boah, das war
da
so heftig.
Da ist uns dann alles runtergefallen.
Boah, ich habe so zum Heulen angefangen. Ich weiß noch, ich habe ihn nicht mehr kennen.
Also wir haben die Räder da reingehievt, er hat den Kofferraum zugedrückt.
Und jetzt waren wir aber drei Personen.
Das heißt, die Angie ist dann am Beifahrersitz gesessen, er ist am Fahrersitz gesessen und ich bin auf der Handbremse gesessen.
Zwischen den Speichen.
Der Bikepacking- und Outdoor-Podcast von Saddle Stories.
Wir sind Angie und Reini.
Und wir nehmen euch mit hinter die Kulissen unserer Arbeit als Content Creator.
Zwischen Freiheit und Verpflichtung.
Zwischen Erwartungen und Realität.
Zwischen Fernweh und Heimweh.
Zwischen den Speichen.
Die achte Folge geht los.
Wie
fühlst du dich? Fühlst du dich schon wie ein Profi jetzt nach 8 Folgen? Das war doch eigentlich so unser intern gesetzter Meilenstein.
Also ich würde sagen, ich bin wesentlich entspannter als wie bei den ersten Folgen. Aber es ist immer ein großer Unterschied, ob wir einen Gast haben oder einfach nur wir zu dritt da sitzen.
Genau, weil wir so zu dritt, wir sind immer so ein bisschen, ja, da ist es einfach egal. Das ist so wie auf der Couch sitzen und gemütlich plaudern.
Ja, genau. Und in der heutigen Folge, um was wird es denn heute gehen, Angie?
Ja, und zwar, wie einige von euch wissen werden, haben wir gerade ein Video über unsere Kalabrien-Reise veröffentlicht, beziehungsweise über unsere Anreise. Da sind wir mit dem Zug von Salzburg bis an die Südspitze Italiens gefahren und es hat irgendwie ein ganz großes Echo aus der Community gegeben, weil Zugfahren mit Fahrrad, das ist ja so ein eigenes Thema.
Ja, das ist so, jemand hat uns geschrieben, das ist so das letzte Abenteuer, das man erleben kann, mit dem Zug und mit dem Fahrrad zu reisen.
Ja, genau. Und ein bisschen was Wahres ist da dran, aber uns ist es ja voll wichtig, nach außen hin zu kommunizieren, dass es eben auch Alternativen zum Fliegen gibt und dass man so diese Angst vorm Zug und Fahrrad ein bisschen nimmt. Und ich glaube, das ist mit Kalabrien auch ganz gut gelungen, weil das ja ganz gut funktioniert hat.
Ja, doch, genau.
Aber wir haben natürlich nicht nur die Erfahrung mit Kalabrien gemacht, sondern wir haben auf der ganzen Welt quasi unser Fahrrad schon irgendwo mal in öffentliche Verkehrsmittel mitgenommen. Und wir haben einen großen Schatz an Geschichten, was da so alles passiert ist.
Ja, das hat nämlich nicht immer optimal funktioniert, würde ich sagen. Und ich glaube, da kommen wir gleich zur ersten Geschichte, die wir haben. Ja. Und die hat sich in Norwegen abgespielt, wo wir eben in dieser Hütte in der Nähe von Tromsø waren. Und
ich muss echt dazu sagen, die Geschichte haben wir noch nie irgendwo erzählt, weil wir haben nur positive Erfahrungen in Norwegen mit Menschen gemacht. Und es war wirklich der einzige negative Moment in unseren ganzen, ich weiß nicht, mit der Radreise waren wir, glaube ich, waren wir 8 Monate oder 6 Monate vielleicht, 5, 6, 7 Monate, glaube ich.
Ja, wir waren sehr lange da oben, ja.
Und wir haben nie negative Erfahrungen gemacht und dann kam eines Tages dieser Busfahrer in unser Leben.
Ja, und das war eigentlich der letzte Tag oder der vorletzte Tag unserer Zeit in Norwegen und wir waren ja da in unserer Hütte. Und in der haben wir eben, glaube ich, wie lange? 4, 5 Monate haben wir da verbracht. Und wir haben eben unsere Räder dabei gehabt oben. Und wie gesagt, der vorletzte Tag, wir haben alles zusammengepackt.
Es war immer nur extrem kalt. Es war eigentlich schon Frühling, aber ich glaube, an dem Tag hat es sicher minus 10 Grad gehabt oder so. Wir waren ja ganz hoch oben im Norden. Und wir wollten abreisen. Also wir haben unser ganzes Gepäck gepackt und unsere Räder und wollten eben nach Tromsø in die nächste Stadt zum Flughafen reisen.
Ja, und in der Hütte, wo wir waren, war es sehr schwierig, mit dem Bus nach Tromsø zu kommen. Also der Bus, glaube ich, ist dreimal die Woche gegangen, zweimal am Tag oder so ähnlich.
Nur einmal am Tag, immer um 6 in der Früh hin und um 12 Mittag zurück.
Ja, auf alle Fälle, wir haben unsere Sachen gepackt und haben dann den ersten Bus genommen. Das hat super funktioniert alles, da sind wir eingestiegen.
Man muss ja dazu sagen, da fährt ja auch niemand mit dem Bus. Ich glaube, wir waren die Einzigen da drinnen. Vielleicht ein paar Schüler?
Ja, Schüler sind immer wieder mit dem Bus gefahren und vereinzelt Leute. Aber der Bus war in der Regel nicht wirklich voll. Vor allem der erste Bus, mit dem wir unterwegs waren. Und auf alle Fälle, wir haben diesen ersten Bus genommen und sind dann, glaube ich, dreiviertel Stunde oder eine halbe Stunde fahren wir mit dem Bus und dann muss man umsteigen in einen anderen Bus.
Ja. Und man muss umsteigen so mitten in der Pampa, gell? Also da steigt man wirklich direkt, also neben der Straße, aber da ist links und rechts, da sind keine Häuser, da ist nur Schnee, Schnee, Schneefelder, ein paar Bäume und es hat irgendwie minus 10 Grad und es gibt diese kleine Bushütte. Also, aber das ist halt nur einfach so ein Dach.
So eine betonierte Bushütte war das.
Und weit und breit einfach nichts und der Wind hat pfiffen. Es war halt dann vielleicht schon knapp vor 7 in der Früh. Der Wind hat pfiffen und es war so kalt.
Ja, und wir sind halt dann da gestanden und dann sehen wir schon, ah, der Bus kommt. Okay, der Bus kommt her. Haben uns schon bereit gemacht, weil das ist immer Stress, mit seinen Rädern in den öffentlichen Verkehr reinzukommen. Und ich bin am hinteren Ende des Busses gestanden und die Angie ist vierer gegangen.
Ja, genau. Ich habe mich nämlich zur Fahrertüre gestellt, wo vor mir zwei andere Personen waren, mit denen wir übrigens gemeinsam auf den Bus gewartet haben. Und mit einer Person davon, mit einer Frau, haben wir zum Ratschen angefangen. Und wir haben die halt vorher noch nie gesehen, aber wir haben halt dann erzählt, was wir die letzte Zeit gemacht haben und woher sie kommt. Und so haben wir so ein paar Eckdaten voneinander austauscht in diesen 10 Minuten, wo wir auf den Bus gewartet haben. Und sie ist dann eben vor mir gestanden, kauft sie ihr Ticket beim Busfahrer und steigt ein. Und dann komme ich und frage ihm, ob er uns bitte die hintere Tür aufmachen kann, weil wir haben zwei Räder dabei und wir haben ja auch das Ticket für unser Fahrrad schon gehabt.
Genau, also es gibt ein eigenes Fahrradticket eben dort, das muss man dazu sagen.
Und er sagt einfach so zu mir, na, Fahrräder nimmt er nicht mit. Und ich so, doch bitte, wir haben die Fahrradtickets, habe ihm das gezeigt. Und wir müssen bitte nach Tromsø und wir würden gerne die Räder hinten reinstellen.
Und der Bus war nahezu leer. Also der Bus war, es wäre genügend Platz gewesen für unsere Räder.
Und der Reini hat dann schon langsam gemerkt da hinten, weil du bist ja quasi mit den Rädern in Startposition gestanden, um in die bei der hinteren Tür die Räder reinzustellen. Und du hast dann schon gemerkt, okay, da geht irgendwie was nicht weiter. Und hast dann die Räder abgestellt und bist nach vorn gekommen. Und ich bin halt draußen gestanden, also ich bin gar nicht in den Bus reingegangen. Und dann hast du gemerkt, okay, der Busfahrer, der weigert sich vehement dagegen und ist eigentlich überhaupt nicht bereit, irgendwie zu diskutieren. Und wir haben aber nicht verstanden, warum. Und dann bist du reingegangen, stehst in der Eingangstür und fangst mit ihm zum Diskutieren an. Und in dem Moment drückt er auf den Knopf, mach die Türe zu, ich stehe draußen, du stehst drinnen, ich stehe mit den Rädern draußen und er fährt einfach mit dir los.
Ja, es war unglaublich. Ich hab im ersten Moment nicht gewusst, was mit mir gerade passiert. Also die Angie steht draußen mit den Rädern, ich im Bus, er macht die Tür zu, er fährt einfach los. Ich habe ihn dann so angeschrien, also ich habe ziemlich beschimpft.
Ich habe nur mehr gelacht draußen, weil das so absurd war. Ich habe gar nicht mehr gewusst, was eigentlich gerade passiert.
Ja, es war so arg. Und der ist mit mir losgefahren. Und ich glaube, 200 Meter später ist er dann stehen geblieben, hat die Tür aufgemacht und hat mich rausgelassen.
Das ist echt der Wahnsinn. Es ist echt irre. Und man muss ja dazu sagen, erstens mal war der Bus quasi leer. Also es war überhaupt kein Problem, unsere Räder mitzunehmen. Und es war ja auch Platz für die Räder. Also da ist ja extra ein Bereich für die Räder. Der hat ja Stehbereich in der Mitte vom Bus. Und man muss auch noch dazu sagen, der nächste Bus, der da kommt, ich glaube, das dauert über eine Stunde oder wenn nicht sogar länger.
Nein, es wird wesentlich länger dauern. Das war erst Stunden. Mittag, war der nächste Bus dann gekommen.
Und es hat minus 10 Grad draußen gehabt. Wir waren im Nirgendwo und er hat uns einfach eiskalt stehen lassen und ist weggefahren. Und wir sind dann beide, also er hat die ja dann wieder rauslassen, zum Glück, weil ich habe am Anfang mal nur gelacht und habe nicht gewusst, was passiert. Und irgendwann ist uns dann so nach und nach, haben wir dann realisiert, was eigentlich gerade passiert ist. Gell?
Ja, es war wirklich eiskalt, es war der Wind. Und
zum Glück haben wir nur, wir haben ja für unsere Zeit in Norwegen, wer unsere Videos sehr aufmerksam gesehen, angeschaut hat, hat gesehen, dass wir ab und zu so ganz hässliche so Polaranzüge angehabt haben, die zwar nicht schön waren, aber sehr, sehr wertvoll waren, weil die einfach sehr warm waren. Und die haben wir uns ausborgt von Freunden aus Tromsø für die Zeit. Und die haben wir nur im Gepäck gehabt, weil die wollten wir denen in Tromsø zurückgeben. Und Ja, dann sind wir da bei der Bushaltestelle gestanden und haben uns die Polaranzüge wieder angezogen, weil wir gedacht haben, okay, wir warten halt jetzt da 2-3 Stunden auf den nächsten Bus und damit wir nicht erfrieren. Jetzt sind wir da irgendwie wie 2 so Astronauten rumgestanden und haben überlegt, was wir machen können. Dann wollten wir bei der Servicestelle anrufen von der Busgesellschaft. Nur es war 7 in der Früh und ich glaube, die machen halt irgendwie um 10 auf oder so. Und was auch noch war, ich habe vorher erzählt, wir haben mit dieser Dame gesprochen, die mit uns da gewartet hat. Und die hat das Ganze natürlich beobachtet und die war auch, glaube ich, so perplex und hat in dem Moment nicht reagieren können. Aber die hat dann uns über Facebook ausfindig gemacht und hat dann alles in Bewegung gesetzt und hat Beschwerde eingereicht und so über den Busfahrer, wie uns der behandelt hat.
Die erste Nachricht, die sie uns geschickt hat, war: He's an asshole.
Ja.
Dieser Busfahrer ist scheinbar bekannt da oben in der Gegend. Ja. Das große Problem, was die Busgesellschaft aber hat, ist, dass sie keine Busfahrer finden und jetzt können sie den so quasi nicht rausschmeißen.
Ja, und dann ist wirklich ganz was Cooles passiert. Mhm. Wir sind daneben da gestanden und haben hin und her überlegt, haben versucht, alle anzurufen, die wir irgendwie kennen, haben versucht, Auto zu stoppen.
Wir haben sogar probiert, ein Taxi zu rufen, aber das wäre sündhaft teuer gewesen.
Ja, und beim Autostoppen hat es auch nicht funktioniert, weil wir haben einfach so viel Gepäck gehabt, und zwar Räder, du brauchst halt wirklich ein großes Auto. Und dann ist eben Folgendes passiert, und zwar stehen wir da irgendwie hilflos und dann kommt der nächste Bus, der allerdings ganz groß oben stehen gehabt hat. Er ist nur als Außerbetrieb, also nur Betriebsfahrt, aber ist kein Linienbus. Nur der Fahrer, der den Bus gefahren ist, war der gleiche Busfahrer, der uns im ersten Bus schon mitgenommen hat, der ja super lieb war und uns total geholfen hat mit den Rädern und so. Und der hat uns dann gesehen, voll erschrocken, so quasi so eine Stunde später, nachdem er uns auslassen hat.
So, was tat's hier da? Warum steht's hier nur immer da?
Genau. Und hat sich sofort hat die Bremse gezogen und ist sofort die Bremse gedrückt und ist stehen geblieben und hat uns so ganz erstaunlich gefragt, was macht sie da? Wieso steht sie immer nur da rum? Und wir so: Also dein Kollege war gerade ziemlich geschissen zu uns und hat uns einfach nicht mitgenommen. Und er hat nur den Kopf geschüttelt, die Augen verdraht und hat gesagt: Komm, steigt's ein, ich fahre euch nach Tromsø.
Das war echt so nett einfach dann.
Ja.
Ja, das war...
Der hat
das,
uns gerettet.
Der hat die Geschichte dann nur ein gutes Ende genommen.
Ja, und ich glaube, an seinen Augen und seinem Gesichtsausdruck hat man erkannt, wo er genau gewusst hat, um wen es sich handelt, und dass sein Kollege einfach nur ein Vollkoffer ist. Ja, und so sind wir dann nur mit, ich glaube, einer halben Stunde Verspätung in Tromsø angekommen.
Ein anderes Erlebnis, was wir mit dem öffentlichen Verkehr gemacht haben, war auf unserer Weltreise, wo wir gerade am Weg Richtung Neuseeland waren. Und das war relativ am Anfang der Weltreise. Das heißt, wir waren gerade in Griechenland und zwar in Athen. Und in Athen haben wir, glaube ich, 2 Nächte bei einem Warmschauer geschlafen und haben dann zur Fähre müssen.
Genau, die Fähre in die Türkei haben wir da genommen.
Genau, und wir wollten nicht durch die Stadt fahren.
Ja, genau, das war irgendwie so, dass es, ich glaube, war es recht in der Früh
am
Abend?
Es war sehr früh, es war ganz in der Früh.
Genau, und es hat, glaube ich, voll geregnet an dem Tag. Und wir wollten unter keinen Umständen durch den ganzen Stadtverkehr in Athen fahren. Und wir hätten da irgendwie diesen großen Straßen entlang fahren müssen. Und es war alles total stressig, dieser Straßenverkehr. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir fahren einfach mit dem Zug zur Fähre.
Ja, die Idee war ja ganz gut, aber es war...
Findest du was nicht?
Der Zeitpunkt war vielleicht ein bisschen schlecht, weil es war, wie gesagt, in der Früh. Und in der Früh ist ja in der Regel in einer großen Stadt viel los in den Zügen. Das heißt, da ist eigentlich Rush Hour. Soweit haben wir aber nicht gedacht. Das heißt, wir sind einfach dann zu dem Zug hingefahren und haben dann am Bahnsteig schon gemerkt, ui, da ist richtig viel los. Da waren extrem viele Menschen und der Zug ist dann eingefahren. Und dann geht die Tür von dem Zug auf und es waren so viele Menschen in dem Zug schon drin.
Mhm. Und nur so viel am Bahnsteig.
Ja, und wir haben einfach den Fehler gemacht, weil wir hätten in dem Moment, hätten wir schon sagen müssen, wir machen das nicht. Das
ja,
ist keine gute Idee, da reinzugehen.
Erinnert dich mal dran, wie das war. Wir sind davor gestanden und gesagt, nein, wir gehen nicht rein.
Ja, du hast recht.
Und ja, genau so war das. Bahnmitarbeiter da gestanden am Bahnsteig und haben gesagt, doch, das geht schon, rein mit euch.
Die haben uns richtig reingeschoben, wie ja. In Japan, wo es diese U-Bahn-Stopfer gibt, die...
Ja, genau so war das. Weil ihr habt nur gesagt, nein, das geht nicht, weil wir haben ja auch nur die großen Gepäcktaschen beide vorne und hinten drauf gehabt. Wir haben ja richtig viel Platz braucht. Und die haben zu uns gesagt, das geht schon. Und wir so, na, bitte nicht. Und zack, bumm, waren wir schon drinnen. Aber dann ist richtig gestopft worden. Und es war so ein schieres Gefühl. Ja, bedrückend trifft es total. Wobei ich finde es fast nur krasser eigentlich, weil die Menschen sind alle so verbogen über unsere Räder irgendwie da gestanden, weil die waren halt da mittendrin und es war eigentlich nicht einmal Platz für genug Platz für Menschen. Und jetzt ist da wirklich schon so ein bisschen ein Gefühl von Panik aufgekommen, hat man das.
Nicht nur von Panik, sondern wir haben auch das Gefühl gekriegt, so, die Leute haben uns zu verstehen gegeben, wir sind jetzt eigentlich gerade das große Problem da, dass wir da mit unseren Rädern, mit den Taschen einfach so viel Platz einnehmen.
Ja, und haben das sie war
recht,
ja
auch. Haben wir ja recht gehabt, das war ja völlig absurd, da haben wir uns richtig reintreiben lassen, das stimmt, in die Situation. Und das große Problem, was wir auch gehabt haben, wir wollten ja die Fähre erreichen. Das heißt, es war zeitlich schon relativ knapp alles. Aber wir haben dann gemerkt, wir können da nicht drinnen bleiben, weil sonst wird wirklich eine Massenpanik entstehen. Das war einfach super heftig. Jetzt haben wir dann, glaube ich, ein oder zwei Stationen später, sind wir ausgestiegen und haben gesagt, das geht einfach nicht. Okay, ja. Wir müssen jetzt mit dem Radl zur Fähre fahren.
Ja, wir waren aber ehrlich gesagt, also wir haben gewusst, wir steigen jetzt aus und müssen die Strecke mit dem Rad fahren und es wird extrem knapp. Mhm. Aber wir waren in dem Moment einfach nur erleichtert, aus dieser Panik da rauszukommen. Mhm. Also es war noch nicht wirklich Panik, aber man hat das Gefühl gehabt, das ist so das erste Level davon, so die Vorstufe. Ja, und dann waren wir draußen und es hat geschüttet wie Sau. Ja, es war richtig schlechtes Wetter. Und dann sind wir wie die Verrückten zur Fähre gefahren. Wir haben uns die ganzen Warnwesten, alles, was wir irgendwie in Gelb gehabt haben, haben wir uns angezogen und sind wie die Verrückten da Richtung Fähre gefahren. Und ich glaube, wir sind dann
haben's ganz knapp erwischt.
Auf die Sekunde quasi sind wir hinkommen.
Ja, das sind so die Situationen, wo man dann viel draus mitnehmen kann, dass man einfach im Vorhinein sich überlegt, zu welcher Uhrzeit steige ich denn in den öffentlichen Verkehr ein?
Oh ja.
Und weil, wenn ich schon weiß, es ist Rush Hour, da steige ich einfach mit dem Radl nicht in den ÖV ein.
Das ist die goldene Regel, wenn man mit öffentlichen Verkehrsmitteln fährt und ein Fahrrad dabei hat, die Rush Hours zu meiden. Das gilt auch in der Deutschen Bahn oder bei den ÖBB, egal, in jedem Land ist das einfach ein wichtiger Hinweis.
Das ist vielleicht auch das Problem, dass es zu wenig Platz für Fahrräder gibt in Zügen. Das ist ja eigentlich ein sehr wichtiges Thema, dass man vielleicht einmal, dass die Bahngesellschaften mal wieder neu denken, dass man eventuell einen eigenen Waggon hat, wo Räder reinkommen.
Da machen wir jetzt ein Riesenfass auf.
Ich weiß, ich wollte es nur kurz ansprechen.
Aber über das Thema kommen wir, glaube ich, später nochmal zu sprechen.
Ja, würde auch sagen, ja.
Da gibt es einiges zu sagen.
Das stimmt, ja. Eine Erfahrung, was wir auch gemacht haben mit Fahrradtransport in öffentlichen Verkehrsmitteln, war in China. Aber diese Geschichte dreht sich zum einen um den Fahrradtransport, aber ich glaube, die Geschichte hat sich ja dann ganz anders entwickelt und die war sehr heftig für uns.
Genau, wir waren in Xinjiang, sind wir angekommen, also da, wo die Uiguren leben. Und da ist alles generell sehr stark bewacht in China. Und wir wollten mit dem Zug 2000 Kilometer, glaube ich, fahren nach...
Von Urumqi nach Chengdu.
Genau. Und in China ist es so, dass die Züge keine Fahrräder mitnehmen, sondern man muss die Fahrräder quasi vorschicken. Also schon mit dem Zug, aber die werden separat verpackt und separat abgeben, einen Tag davor. Und dann kann man sie beim Zielbahnhof die Räder wieder abholen.
Und wir haben eine Sache, die wir schon gewusst haben im Vorhinein, ist, dass, weil wir haben einen Benzinkocher dabei gehabt und es ist immer ein Problem, wenn man, also wir haben so eine eigene Benzinflasche, da ist der Benzin drin und es kann passieren, also wir haben von anderen Reisenden gehört, dass dann die Flasche einfach abgenommen wird dann.
Genau.
Also dass das ein Problem ist. Deswegen haben wir uns gedacht, wir sind schlau und füllen den Benzin in eine Plastikflasche um. Das heißt, wenn sie uns den Benzin abnehmen, dann ist halt die Plastikflasche weg, egal, aber nicht die Benzinflasche, die für uns halt sehr wichtig für unseren Kocher ist.
Genau, und wir haben auch gewusst, man darf keine Messer mitnehmen und da waren so ein paar Dinge auf der Liste.
Pfefferspray.
Genau, Essen und so weiter war, glaube ich, auch schwierig. Pfefferspray, genau. Die Benzinflasche haben wir eben geleert und in Plastik umgefüllt und die Messer und Pfefferspray, das haben wir halt
am Rad verstaut, unterm Sattel.
Unterm Sattel. Und den Sattel haben wir dann zur Sicherheit mit einem Plastiksack quasi umwickelt, in der Hoffnung, dass halt niemand das entdeckt.
Aber da war halt auch die Idee, also man darf diese Gegenstände nicht selber mitnehmen in den Zug. Und wenn man sein Rad aufgibt, haben wir uns gedacht, okay, das wird jetzt kein Problem sein, weil das Rad wird dann unabhängig von uns nach Chengdu geschickt.
Trotzdem haben wir ein ganz blödes Gefühl gehabt dabei, weil sonst hätten wir das Plastiksack nicht rundherum gewickelt. Und also es war schon, es war eine Grauzone vielleicht, aber...
Es war eine Grauzone und wir haben das ja auch deswegen gemacht, weil man das von anderen Reisenden eben gehört hat, dass das eine Möglichkeit ist, im Nachhinein betrachtet, wahnsinnig naiv vielleicht.
Ja, und dann kommen wir mal an den Bahnhof an und kommen da in diesen Sicherheitsbereich. Also du musst ja 100 Mal durch die Sicherheits... Wie nennt man das? Diese Piepser, wo man am Flughafen da durchgeht? Diese Scanner?
Ja, so ein Metalldetektor.
Genau, da hat man durchgehen müssen, das ganze Gepäck durchgeben. Dann kommen da irgendwie 5 Menschen und schauen die an und schauen dein Gepäck an. Und eine davon, eine junge, engagierte Mitarbeiterin der chinesischen Bahn, hat unsere Benzinflasche entdeckt und hat die abgeben. Und dann ist die Sache ins Rollen gekommen.
Wir sind dann ziemlich lang nur bei unserem Gepäck gestanden. Das war so ein eigener Bereich, wo man alles abgibt. Und irgendwann sind dann Polizisten zu mir gekommen und haben gesagt, ich muss mitkommen.
Und ich bin einfach in dem Raum sitzen geblieben, die Fahrräder neben mir. Und nachdem man keiner Englisch gesprochen hat, haben wir auch nicht gewusst, was gerade passiert und warum die jetzt mitnehmen.
Es hat uns keiner wirklich was erklärt und das war ein furchtbar unangenehmes Gefühl. Also ich habe dann schon gemerkt, okay, auf mich wird eine Bodycam gerichtet. Das heißt, das ist hinter mir ein Polizist gegangen, vor mir ein Polizist. Also ich bin mir schon ein bisschen vorgekommen wie ein Häftling, der gerade abgeführt wird. Bin dann in den ersten Stock, also in die große Bahnhofshalle gebracht worden, zu einer Tür. Da war, glaube ich, der Sicherheitsraum oder so. Also ich bin mit den Polizisten davor stehen geblieben. Und die haben dann irgendwie in dem Raum ewig lang über irgendwas diskutiert. Und ich bin eigentlich draußen gestanden und habe nicht gewusst, was passiert. Und ich bin in so einem Eck dann gestanden und sie haben mich ständig beobachtet, immer die Bodycam auf mich gerichtet. Und ja, das war echt heftig.
Die waren ja auch so krass angezogen, oder? Das waren ja so SWAT-Beamte, so quasi, genau, oder? Ja. Mit so kugelsicheren Westen und.
Sie haben sie Waffen dabei gehabt, das kann ich jetzt nicht mehr sagen, aber es war einfach sehr, sehr, sehr unangenehm. Und wie war das dann? Bist du dann raufgeholt worden oder bin ich runter? Das weiß ich jetzt
also
nicht mehr.
Also ich bin auf jeden Fall, was ich noch ganz genau weiß, in der Zwischenzeit da unten gesessen, allein. Und dieses Rad mit dem verpackten Messer und Pfefferspray ist neben mir gestanden und da war ein anderer Beamter, der die ganze Zeit um dieses Fahrrad herumgeschlichen ist und sich alles ganz genau angeschaut hat, also einfach aus Langeweile so, ja. Und immer unter diesen Sattel reingeschaut hat und immer so davor gestanden ist und ich hab echt Blut und Wasser geschwitzt, weil ich einfach Angst gehabt habe, dass der das da jetzt entdeckt, dass da der Pfefferspray und das Messer drunter ist. Und für mich ist das alles vorgekommen wie eine Ewigkeit, wo du weg warst. Aber irgendwann haben sie mich dann auch dazu geholt.
Du bist dann raufgekommen, ja genau.
Mhm. Aber sie haben mich, also ich bin nicht von selber raufgegangen, weil ich aber gar nicht gewusst, wo du bist, sondern ich war in der Zeit nur ganz entspannt und hab nur nichts Böses geahnt, aber du warst ja in der Zeit schon ganz aufgeregt und ich bin dann eben zu dir geholt worden und dann habe ich erst gemerkt, was abgeht.
Ja, und bis dahin haben wir ja noch immer nicht ganz gewusst, was Sache ist. Und wir haben am Handy eben einen Übersetzer drauf gehabt und haben dann mit einem Polizisten, der da war, versucht zu kommunizieren, was jetzt gerade los ist. Und irgendwann hat er uns dann eine Nachricht reingesprochen, die ist dann übersetzt worden, wo dann da gestanden ist, so, wer gegen das chinesische Gesetz verstößt, der muss bestraft werden.
Boah, ja. Boah, das war
da
so heftig.
Da ist uns dann alles runtergefallen.
Boah, ich habe so zum Heulen angefangen. Ich weiß nur, ich habe ihn nicht mehr kennen. Mhm. Ich war so fix und fertig. Und ich habe ihm dann erklärt, weil es war ja so, dass wir die Nacht davor mit dem Bus unterwegs waren. Es war dann mittlerweile, glaube ich, schon nach Mittag und wir haben noch nichts gegessen gehabt und noch nichts getrunken. Und ich habe ihm gesagt, bitte, ihr kennt euch den Benzin kalten, wir brauchen den nicht, weil das haben wir mittlerweile verstanden, dass es um den Benzin geht. Wir brauchen den nicht, kalt euch denn, aber wir lassen uns einfach gehen. Und dann hat er eben immer wieder gesagt, so quasi, na, wir brauchen jetzt höhere Beamte, um das zu klären.
Aber bevor wir da weitergebracht worden sind, was auch noch war, er hat uns dann eine Nachricht gesagt, ob wir eine gewisse Person kennen und so. Also es war wie in einem schlechten Film, haben wir uns gefühlt. Das war echt irre.
Die haben uns einfach behandelt wie Terrorverdächtige und ja, hat es im Nachhinein auch geklärt, warum. Aber in dem Moment haben wir wirklich geglaubt, so und jetzt, also chinesisches Gefängnis und das in Xinjiang und so, also wo man nur so Horrorgeschichten hat, wir waren wirklich am Ende oder ich war wirklich emotional komplett am Ende.
Ja, und die Polizisten haben uns dann auf so eine Golfkart draufgesetzt. Wir sind hinten gesessen, dann haben sie extra die Bodycam nach hinten gerichtet, dass man uns schön sieht. Also vermutlich ist das live irgendwohin übertragen worden, wo jemand beobachtet hat, was wir machen. Und wir sind dann durch das Bahnhofsgebäude gefahren worden mit dem Kart. Also es war richtig, es ist so unangenehm, einfach jetzt auch sie wieder reinzufühlen in die Situation, weil man ist sich wirklich vorgekommen wie ein Schwerverbrecher, wie wir dann da abgeführt worden sind. Und wir sind, wie gesagt, dann raus aus dem Bahnhof gebracht worden in ein Nebengebäude und das war eben ein Polizeigebäude. Und wie wir da dann angekommen sind, war zum ersten Mal ein Polizist, der Englisch gesprochen hat. Und der hat uns eigentlich relativ schnell dann beruhigt.
Der war super nett.
Ja, und das war so befreiend dann für uns, weil der uns eben gesagt hat, so...
Euch wird nichts passieren. Er hat gesagt, euch wird nichts passieren, ihr werdet weiterreisen können, aber wir brauchen jetzt eigentlich nur ein bisschen, so ungefähr hat er uns. Wir müssen euch jetzt nur weiterhin befragen, aber euch wird nichts passieren. Und dann war mal so, okay. Und dann der hat uns auch Wasser gegeben und so.
Der hat uns Wasser gegeben, genau. Aber ich bin dann trotzdem separat von dir schon wieder in den Raum gebracht worden. Und das Spannende war, dass der nicht verstanden hat, warum wir Benzin oder wie war das?
Nein, er hat gesagt, er ist am Schluss ist er zu uns hergekommen und hat so mit einem richtig großen, fragenden Blick uns gefragt, jetzt eins müsst ihr mir schon nur sagen, woher habt ihr den Benzin?
Genau, und wir haben dann gesagt, ja, wir haben den in Kasachstan ganz normal an einer Tankstelle gekauft. Weil wir sind mit dem Benzin auch schon über die Grenze, wo wir auch kontrolliert worden sind. Und die Grenzbeamten,
denen
war das völlig egal. Die haben sich mehr an der Banane gestört, die wir dabei gehabt
die
haben.
Die haben sie uns weggenommen.
Also wir haben Benzin, den wir dabei gehabt
Stimmt.
haben.
Stimmt, und das ganze Obst und Gemüse haben sie uns weggenommen und wir haben voll Hunger gehabt. Aber ja. Er hat das überhaupt nicht verstehen können, weil, und das ist uns dann auch klar geworden, in Xinjiang ist es nämlich so, dass Tankstellen einem Hochsicherheitsgefängnis gleichen. Also das ist wirklich eine große Mauer rundherum, oben mit drauf Stacheldraht. Und dann brauchst du eine
Lizenz
genau,
oder so, dass
Karten.
Du tanken darfst.
Genau. Und ja. Nur berechtigte Personen dürfen an Benzin kommen. Und wir waren natürlich überhaupt nicht berechtigt dazu. Und deswegen haben die geglaubt, wir haben irgendwelche kriminellen Machenschaften da hinter uns, weil die überhaupt nicht verstehen haben können, wie zum Teufel wir an Benzin kommen.
Und da kommt man eigentlich dann dazu, warum sie uns jetzt festgenommen haben. Der Ursprung dafür ist eigentlich, weil in der Region und genau an dem Bahnhof in Urumqi hat es einen Brandanschlag mit einer Benzinbombe oder hat es schon öfters gegeben. So, ich weiß jetzt nicht mehr genau.
Haben es erzählt, ja.
Genau, und das war einer der Gründe dafür, warum die da so genau geschaut haben, was wir da eigentlich vorhaben damit.
Ja,
auf der anderen Seite muss ich aber sagen, wir haben einen anderen Reisenden, der war zur gleichen Zeit an dem Bahnhof wie wir und der hat vor den Augen der Polizisten den Benzin ausgeschüttet. Das war kein Problem und der hat einfach normal weiterreisen dürfen.
Ja.
Also da merkt man schon ein bisschen, wie willkürlich das eigentlich war, dass die uns da festgenommen haben.
Voll. Und uns so eine Angst eingejagt haben. Ja, aber nach langer Zeit, also ich glaube, der ganze Prozess hat so 5 bis 6 Stunden gedauert, haben sie uns dann entlassen. Und dieser Polizist, der Englisch gesprochen hat, das war dann ein bisschen ein höherer Beamter, der hat uns so unglaublich nett behandelt, hat uns seine Telefonnummer gegeben und hat gesagt, wenn ihr irgendwelche Probleme unterwegs haben werdet, dann ruft es mir an. Weil es ist ja so, dass in China sehr viel über Gesichtserkennung läuft. Bei der Einreise, du hast Fingerabdrücke abgeben, Gesichtserkennung abgeben. Und wir haben jetzt die Angst gehabt, dass wir in kein einziges öffentliches Verkehrsmittel mehr steigen können, weil überall auf war und Achtung, Terrorverdächtige. So. Aber wir können sagen, wir haben dann überhaupt keine Probleme mehr gehabt und es hat keinen Einfluss gehabt.
In anderen Provinzen dann wesentlich entspannter mit Benzin
genau.
Und so. Das hat man wieder an der Tankstelle, ob man Benzin kaufen können. Ja, jetzt haben wir irgendwie eine krasse Geschichte erzählt, die nur zum Teil mit Fahrradtransport.
Ja, aber um die Geschichte fertig zu erzählen, unsere Fahrräder haben es noch... Chengdu geschafft. Wir haben sie dort dann 2 Tage später, glaube ich, abgeholt, nachdem wir da die ganze Nacht mit dem Zug gefahren sind. Und die Räder sind heil angekommen.
Die Taschen weniger.
Die Taschen, wo haben wir ein paar Löcher gehabt. Ja,
die haben wir ein paar Löcher gehabt, ja.
Aber uns war alles egal in dem Moment, glaube ich. Wir waren einfach nur froh, freie Menschen zu sein. Also ja. Generell ist so der Transport von Rädern in China, glaube ich, gar nicht so schlecht gelöst in den Zügen, weil das war eigentlich ganz angenehm, so das Abgeben und wieder abholen, wenn nicht solche Zwischenfälle dann dabei sind.
Ja, von China geht es jetzt in die Türkei.
Ja, genau, weil in der Türkei, da haben wir beinahe einen ziemlich, ziemlich ganz, ganz doofen großen Fehler gemacht. Jetzt
haben wir schon wieder bei einem Fehler.
Wieso? Achso, stimmt, ja.
Wieso?
Oh Mann.
Ja, und zwar waren wir da in der Zentraltürkei und wir haben wieder mal beim Wormschauer übernachtet. Und wir haben unser ganzes Gepäck bei dem Wormschauer lassen und haben uns dann auf den Weg gemacht, weil wir wollten unbedingt die Tuskölü sehen. Und zwar ist es ein großer Salzsee, also See.
Ja, also übersetzt heißt es Salzsee, aber es ist im Endeffekt einfach eine Riesenfläche, die komplett weiß und rosa ist von Salz.
Genau.
Und die war nicht auf unserem Weg, sondern es war eben so ein Ausflug. Und wir wollten halt nur so einen Tagesausflug dahin machen, haben aber gewusst, es ist so weit weg, dass wir nur eine Richtung schaffen und in die andere Richtung, damit wir wieder zu unserem Wormschauer zurückkommen, brauchen wir irgendwie...
Am Auto stoppen.
Genau, eine Mitfahrgelegenheit, weil da hat es jetzt keinen Bus oder so gegeben. Und es war ja halt einfach ein mega cooles Erlebnis, auf dieser Salzwüste oder diesen Salzsee da zu sein und diese endlosen weißen Weiden. Und es war wirklich die Reise wert.
Ja.
Nur sind wir dann irgendwann wieder auf der Straße gestanden und haben versucht, eben eine Mietfahrgelegenheit für uns und unsere zwei Räder zu finden, um zurück in die Stadt zu kommen.
Ja, und in der Regel bieten sie ja LKWs an, ganz gut. Also vor allem, wenn man so schwere, große Räder hat, wie wir das haben. Und es ist dann ein LKW neben der Straße gestanden. Wir sind dann hin zu den beiden und ich bilde mir ein, das waren Iraker. Ja.
Ach so, echt? Ich habe gesagt Iraner.
Oder es waren Iraner, das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Auf alle Fälle, wir sind da hin, die haben da gerade gegessen, haben gerade gekocht und so. Und so wie die halt die Iraner oder wahrscheinlich die Iraker halt auch sind, wollten sie uns gleich zum Essen einladen. Das war irgendwie voll, hat uns halt voll Spaß gemacht, hat uns voll taugt. Und wie wir halt so geredet haben, haben wir dann eben gefragt, ja, ob wir unsere Räder mitnehmen dürfen. Weil sie sind nämlich in die gleiche Richtung gefahren, wo wir eben hin haben müssen.
Ob sie uns mitnehmen würden.
Ob sie uns mitnehmen würden. Und zuerst haben wir dann versucht, weil der LKW war randvoll hinten, der hat ganz viel Ladung dabei gehabt. Das heißt, da haben die Räder nicht rein können. Dann haben wir eben probiert, die Räder in die Fahrgastkabine reinzubringen. Das hat aber überhaupt nicht funktioniert. Also die haben da einfach keinen Platz drinnen gefunden. Und ja, er ist dann auf die Idee gekommen, naja, kommt ja am Anhänger unten, kommt man die Räder draufbinden.
Also zwischen Straße und, wie nennt man das?
So quasi das Gestell, wo der Hänger dann drauf ist. Also so der Rahmen eigentlich vom Anhänger, würde ich jetzt sagen, ja. Und er hat dann so, oder wir haben gemeinsam dann angefangen, die Räder da drauf zu binden. Und nach haben wir uns gedacht, nein, das funktioniert nicht. Nein, das geht überhaupt nicht. Ich habe dir gar nicht zuschauen können dann.
Also man muss sich das, ich weiß nicht, kann man das irgendwie so ein bisschen erklären? Also das Radl haben wir so in die Waagrechte gelegt, unten reingeschoben und das unter den LKW und dann oben hochkommen und am Boden. Das heißt, zwischen Rad und Straße war ja dann nur mehr
20, 30 Zentimeter vielleicht.
Das ist eigentlich so dumm. Ich weiß gar nicht, wir haben das ja dann schon so lange zugeschaut, dass quasi dann das Rad ja schon oben gehängt ist und dann hat er uns gefragt, ob das so passt.
Ja, und wir haben, das war ja super freundlich und der hat sich echt Zeit genommen für uns, aber wir haben dann festgestellt, nein, also wenn wir das jetzt so machen, dann können wir die Radreise abbrechen, weil ich glaube, das Radl fällt runter und der LKW fährt drüber und
ja, voll. Das
haut nicht hin.
Es wäre so eine dumme Idee gewesen. Und zum Glück haben wir dann im richtigen Moment gesagt, so, war nein, und das ist uns viel zu viel Risiko, so machen wir das nicht. Und dann haben wir die Räder wieder runterbunden. Und ja, haben uns dann eine andere Mitfahrgelegenheit suchen müssen.
Ja, genau. Und der LKW ist dann weitergefahren. Wir sind da gestanden, haben Auto gestoppt, haben gestoppt. Und es hat eigentlich relativ lang, würde ich meinen, gedauert, bis jemand stehen geblieben ist. Und dann ist jemand stehen geblieben. Ach ja, also es war ein Türke mit einem kleinen Polo. Ich glaube, dass es ein Polo war. Also es war wirklich ein kleines Auto.
Und ich habe in Erinnerung, dass der schon bis oben hin quasi voll war mit Zeug. Oder zumindest nicht bis oben hin, aber da war schon sehr viel drin. Ja,
wenn ein Polo bis oben hin mit Zeug voll ist, gängen da keine Radeln mehr rein.
Ja, in meiner Erinnerung ist das so. Auf jeden Fall weiß ich nur, dass wir uns gleich gedacht haben, so, das kann nicht funktionieren.
Ja, aber der war voll motiviert, ist stehen geblieben.
Ja, das geht schon sicher, komm und alles rein mit euch.
Also ich kann mich noch erinnern, dass er einen Kofferraumdeckel so richtig so zudruckt hat, so zack. Also wir haben die Räder da reingehievt, er hat den Kofferraum zudruckt.
Und jetzt waren wir aber drei Personen.
Genau, das heißt, die Angie ist dann am Beifahrersitz gesessen, er ist am Fahrersitz gesessen und ich bin auf der Handbremse gesessen.
Ja, so oft, halb auf der Hand bremsen und halb auf mir drauf, halt irgendwie so dazwischen. Weil ja. Es war halt nirgendwo mehr Platz sonst.
Ja, das war echt, also das Bild, wenn ich mir das vorstelle, wenn wir uns von außen gesehen haben, das muss so lustig ausgeschaut haben.
Wir haben also ein semi-positives Beispiel eigentlich auch aus Österreich, wo es Zug und Öffis Blödsinn, was Fahrrad und Öffis angeht, mit dem Zug. Und zwar, wie wir letztes Jahr Richtung Balkan gefahren sind, sind wir ja über den Alpe-Adria-Weg gefahren und da gibt es dann die Tauernschleuse. Und das ist ja wirklich perfekt organisiert eigentlich für Radfahrer. Also du kommst dahin, da gibt es einen Zug eben mit einem eigenen Waggon nur für Fahrräder und da fahren da, glaube ich, so gut wie nur Autofahrer fahren auch mit, gell?
Autofahrer fahren auch mit, ja.
Genau. Also das ist wirklich top organisiert, nur... Man kann vielleicht schon eine Sache so ein bisschen kritisieren. Und zwar ist das eben so ein Waggon, der einfach komplett leer ist. Ich glaube, da waren ein paar Bänder drinnen, dass man die Räder irgendwie festzurren kann. Aber wir waren da im Sommer in der Hochsaison und da waren halt wirklich viele Radfahrer. Und wir waren, glaube ich, eher einer der Ersten, die dort waren. Also unser Rad ist so quasi ganz hinten gestanden und dann sind da nur 50 weitere Räder gekommen. Und wir haben halt jetzt keine Stahlpanzer mehr, sondern Carbonräder. Und da hat es aber nicht irgendwie was abgegeben, um die Räder irgendwie so nebeneinander schön zu schlichten, um sie quasi in einen Ständer reinzustellen, sondern da sind die Räder einfach aufeinander gelegen.
Ich muss sagen, ganz egal, ob Stahlrad, Carbonrad, jeder liebt vielleicht sein Rad irgendwie, würde ich mal sagen. Weil man muss ja immer dazu sagen, bei Autos wird immer ganz genau geschaut, dass die nicht aufeinander fahren, dass die irgendwo ankommst, dass das Auto irgendwo kratzt. Aber bei Rädern, da ist irgendwie manchmal so die Wertschätzung für das Fahrrad ist viel geringer.
Ja.
Weil eben in dem Fall werden die Räder einfach reingelegt, aufeinander gelegt. Und ich kann mich nur erinnern, wir haben unsere Räder rein dann und dann kommt halt jemand anderer, stellt sein Rad hin und das Pedal war nach oben und ist richtig schön gegen einen Rahmen zu. Da stellt es mir alle Haare auf, wenn alle Haare, die ich noch habe. Und ja, da ist einfach manchmal so die Wertschätzung dafür nicht da.
Was war der letzte Satz? Da habe ich es nicht so genau verstanden.
Ja, einfach die Wertschätzung gegenüber Fahrrädern oder auch vielleicht, dass man auf andere Räder schaut. Wenn sein eigenes Rad schon ziemlich kaputt ist und aber trotzdem vielleicht auf das Rad des anderen schaut, das fährt da so ein bisschen manchmal. Und da gibt es halt einfach aber es gibt auch die Möglichkeit da nicht, dass man jetzt die Räder so hinstellt, dass sie halt halbwegs safe sind.
Ja, außer man hat Glück und hat so ein bisschen einen Platz auf der Seite, aber es ist halt ein bisschen, man kommt nicht einfach hin und nimmt das, was man kriegt. So. Oder man hat jetzt ja keine Wahl. Mhm. Aber
ja, die Idee an und für sich findet man mega. Ja. Einen eigenen Waggon. Und das war ja was bei jedem öffentlichen Zug lässig war.
Das wäre wirklich die Idealvorstellung, oder? Dass man einfach einen komplett großen, leeren Waggon hat, wo es Aufhängungen oder irgendwelche anderen Lösungen gibt. Also vielleicht Aufhängungen ist immer blöd, weil E-Bike ein schweres, kannst du nicht hochheben.
Dass es beides gibt. Also die Kombination würde ja es ermöglichen, dass mehr Räder reinpassen. Wenn Räder unten stehen, die schwer sind, Räder, die leicht sind, vielleicht aufgehängt werden.
Genau, jeder Zug und Fahrradwaggon, dann würden vielleicht viel mehr Menschen gewillt sein, das Flugzeug so weit wie möglich außen vorzulassen und auch weitere Strecken mit dem Zug zurückzulegen.
Definitiv, ja.
Aber das ist, ich glaube, nicht nur in Österreich oder Deutschland, das ist wirklich nur totale Zukunftsmusik. Also ich bin total gespannt, weil wir werden das dieses Jahr in Belgien ausprobieren. Und Belgien ist ja doch bekannt dafür, dass es ein sehr fahrradfreundliches Land ist. Und ich bin schon gespannt, wie es da Ist das nicht so?
Ich habe keine Ahnung.
Doch, ist schon so, oder?
Ich weiß auch Dänemark, Holland, aber Belgien. Belgien ist bekannt für Bier und Pommes.
Okay, wir werden es rausfinden, ob Belgien ein fahrradfreundliches Land ist.
Ja, das werden wir rausfinden.
Aber bin einfach gespannt, wie es dann in anderen Ländern mit Zug und Fahrrad ausschaut. Wir werden es auch in England probieren, wobei haben wir es sogar schon mal gemacht.
In England haben wir schon mal gemacht und das hat sehr gut funktioniert.
Ja, in Schottland, Die kleine Bahn hat super funktioniert.
Aber das war eine eigene Bahn, der Highland Express, glaube ich, war das, der extra eben einen Radwaggon hat. Und was ich nämlich auch ausprobieren werde, ich werde ja im Mai von London rauf nach Schottland fahren mit dem Nachtzug und der hat ein eigenes Radabteil.
Genau, mit ein paar Plätzen.
Mit ein paar Plätzen. Sind zwar wieder nicht viel, aber es sind ein paar.
Ja, diese ganze Anreiseplanung von nach England rauf war sowieso schon wieder ein reinstes Theater, weil wir wollten eben versuchen, ohne Flieger wieder mal anzureisen. Und wir waren so knapp davor,
einen Flug zu buchen.
Ja. Ich muss echt sagen, also es ist uns so schwer gemacht worden, weil einfach die Preisunterschiede so unrealistisch groß sind und natürlich auch die Zeit, die man einfach braucht. Man braucht so viel länger, um in den Norden Großbritanniens zu kommen mit dem Zug als mit dem Flug.
Und es gibt da nicht die Möglichkeit, dass man jetzt ein Ticket wirklich sagt, man bucht ein Ticket von Salzburg nach wohin auch immer dann.
Innerhalb Europas, so dass es ein gemeinsames, genau. Genau.
Das ist einfach nicht möglich. Wir haben die Situation gehabt, dass wir den Eurostar, dass wir den haben wir noch nicht buchen können, weil die irgendwie dann 10 Tage später dir Bescheid geben, ob du da ein Rad mitnehmen kannst oder nicht. Und die anderen hast du, es ist einfach.
Nein, man konnte jetzt von 100. ins 1000. sprechen, wirklich, oder erzählen, weil es war eine reinste Odyssee. Und also wenn man jetzt ohne Fahrrad unterwegs wäre, dann kann man ein Interrail-Ticket buchen und dann ist es ein bisschen einfacher. Aber mit Fahrrad ist wirklich Kraut und Rüben. Und im Endeffekt geben wir uns jetzt aber dieser Challenge hin, fahren mit dem Nachtzug nach Brüssel, der uns wirklich ein Vermögen gekostet hat.
Der Flug von Salzburg London mit Fahrrad hätte mich 120 Euro gekostet.
Ja, und jetzt zahlen wir zu zweit 350 Euro von Salzburg nach Brüssel. Dann musst du nur, weil ich starte dann in Brüssel weiter mit dem Rad, aber du musst dann nur durch ganz Belgien durchfahren, musst dann von der letzten Station mit dem Fahrrad über die Grenze rüberfahren und fährst dann mit dem Boot, mit der Fähre von nach Dover rüber, nach England und fährst dann mit dem Regionalzug nur nach London. Und von London geht dann nur der Nachtzug rauf und nach dem Nachtzug hast du nur mal einen Regionalzug, um zu deiner Station zu kommen, der letzten, und von dort fährst du dann nur mal 15 Kilometer mit dem Fahrrad.
Da sind wir wieder bei dem Thema, bei dem Kommentar, den wir gekriegt haben, Reisen mit dem Zug oder Radreisen mit dem Zug ist eines der letzten großen Abenteuer und das wird definitiv ein großes Abenteuer, die Anreise schon.
Ja, voll. Wir sind echt total gespannt, wie das funktionieren wird und man konnte es natürlich für die Zukunft, irgendwie wäre es so cool, wenn es eine europaweite Lösung gäbe, Fahrradtransport im Zug, wenn alle Nightjets mit Fahrradwaggons ausgestattet wären. Die neuen haben ja, glaube ich, jetzt 6 Fahrradplätze oder so, die neuen Nightjets. Und ja, damit es einfach für alle so ein bisschen angenehmer wird. Thema für sich ist wirklich, muss man einfach so sagen, Fliegen mit Fahrrad. Und ich muss sagen, ich würde es unter allen Umständen vermeiden. Also nicht jetzt nur aus umwelttechnischen Gründen, sondern aus Fahrradgründen.
Wow, da haben wir schon so viele Erfahrungen gemacht, negative Erfahrungen.
Ja, weil bis jetzt sind wir ja immer nur mit Fahrradkartons verreist. Also wir waren irgendwo in der Welt unterwegs, haben uns Fahrradkartons organisiert, haben die Räder da reinbaut und ab damit ins Flugzeug. Und ich würde sagen, aus 90% der Fällen
ist irgendwas kaputt
ist
gewesen.
Irgendwas danach kaputt worden. Deswegen, wir waren wirklich froh, dass wir so gute Stahlrahmen gehabt haben und die Pinion auch, weil du einfach wirklich wenig kaputt werden kann. Und ich kann mich ganz gut erinnern, wie wir in Schottland, in Aberdeen angekommen sind. Von Norwegen sind wir da geflogen. Eigentlich ganz ein kurzer Flug nur. Und die Stargabel war so verbogen, dass es nimmer.
Ich habe das Radl nicht mehr reingekriegt, das Vorderradl, ja. Ich meine, man sieht ja immer, ich glaube, jeder beobachtet das, wenn er im Flugzeug sitzt und dann werden die Gepäckstücke ins Flugzeug gepackt. Und ja, diese Mitarbeiter da gehen ja des Öfteren einmal nicht sehr sanft mit dem Gepäck um. Und das machen sie halt mit den Rädern auch. Also die werden da rumgeschmissen.
Genau.
Und ich möchte jetzt auch nicht wissen, wie die Räder dann gelagert werden im Flugzeug. Weil ich kann mir schon vorstellen, wenn das Rad als erstes am Förderband landet, liegt es dann ganz unten und das restliche Gepäck wird da oben drauf gelegt.
Ja, es kann einfach alles passieren. Ich glaube, ja. Also es kann jemand in die Hand kriegen, der selber Radl fährt und da total sachte damit umgeht oder eben halt auch nicht. Und so ein Karton ist einfach nicht die...
Ist nicht ideal, ja. Also wir haben das schon einmal versucht, ordentlich auszupolstern, aber so ganz schafft man es halt irgendwie nie.
Mhm.
Und manchmal kriegt man auch Kartons, die nicht unbedingt zum Rad passen, die dann vielleicht zu klein sind und die muss man dann irgendwie das Ganze ein bisschen reindrücken, reinstopfen. Das war, ja, ist halt dann nicht ideal.
Also mit unseren Carbonrädern würde ich wirklich alles versuchen, um Fliegen zu vermeiden. Und wenn wir fliegen, dann nur mehr mit Fahrradtasche, wo es wirklich safe ist. Oder
wenn mit Karton, dann unglaublich ausstopfen.
Ja, genau. Genau.
Weil man muss dazu sagen, wenn das jetzt mit einem Carbonrad gewesen wäre, die Reise nach Aberdeen, da war die Gabel kaputt gewesen.
Ja.
Also da bin ich mir ziemlich sicher. Die Stahlgabel, die wir gehabt haben, ich habe die halt einfach genommen und habe es ausgebogen.
Weil ich bin daneben gestanden und mir gedacht, was machst du? Du hast mit voller Kraft einfach zum Biegen angefangen und ich habe dich schon einfach brechen sehen.
Nein, also sie hat ja keinen Knick gehabt, nur... Es reicht ja, wenn das 2-3 mm nach innen verbogen ist, dann kriegst du das Vorderrad schon immer rein. Und bei der Stahlgabel kann man es zumindest ein bisschen rausbirgen und wieder rein.
Ja, du fährst halt nur mit der Gabel.
Ja, ich fahre halt nur mit der Gabel, das stimmt.
Also, ja, Fliegen.
Ist generell nicht unser Favorite.
Nein.
Umwelttechnischen Gründen, aus radtechnischen Gründen.
Aber ich fürchte, dass wir in den nächsten Jahren nicht umherkommen, das irgendwann mal wieder zu tun.
Ja.
Wenn wir wieder woanders hin wollen.
Ja,
was
in ferne Länder.
Ja, was wahrscheinlich so sein wird.
Mhm.
Aber ja, da muss man wirklich ordentlich planen und sich ums Rad kümmern.
Ja, ja, ich glaube, einen öffentlichen Transport, den müssen wir nur kurz ansprechen. Eigentlich unser Favorit, vielleicht nicht umwelttechnisch, muss man sagen, aber die angenehmste Art, mit dem öffentlichen Verkehr zu reisen, das sind Fähren.
Ja, in Österreich, in einem Binnenland, wird es nicht ganz so relevant, aber... Aber man kann es immer erwähnen, sollte man mal irgendwo übers Meer wollen.
Ja, aber wie viele Fähren wir schon genommen haben, eben in Griechenland, in die Türkei rüber, in Norwegen haben wir unzählige Fähren genommen.
Ja.
Und das war jedes Mal super angenehm.
So ein Genuss.
Mit dem Fahrrad einfach in die Fähre reinfahren, das Fahrrad wird wo angehängt und es lehnen nicht ganz viele andere Räder drauf auf dem eigenen Fahrrad.
Ja, man kann es festbinden.
Man kann das Gepäck sogar am Rad drauf lassen.
Ja, genau. Ja, also für alle, die irgendwo am Meer wohnen, nehmt die Fähre statt den Zug.
Ja, also wir haben schon Fähren, man kann die Donau überqueren mit einer Fähre, das ist super entspannt mit dem Fahrrad.
Ja, stimmt. Reini, ich würde sagen, wir kommen jetzt zu den aktuellen Themen, weil es besteht was bevor, worauf wir uns so richtig arg freuen. Und zwar machen wir...
Urlaub.
Wow.
Und was für einen Urlaub machen wir?
Ja, schon mit die Radeln, aber, aber komplett Urlaub. Also wir machen Social Media aus, wir machen YouTube aus, wir machen E-Mail aus. Oh mein Gott, ich werde eine Abwesenheitsnotiz in meine E-Mail reingeben und wirklich nicht reinschauen. Also ich glaube, ich schaffe es nicht eine ganze Woche, aber ich werde es wirklich versuchen, so gut wie möglich nicht zu machen. Wirklich abschalten. Also wir sind mit Freunden unterwegs, wir werden Radl fahren, ja, ist eh klar, aber komplett ohne Arbeit.
Ja, die Kamera werde ich trotzdem mitnehmen, einfach meinem Hobby nachgehen.
Genau.
Hobby fotografieren, aber nur dann, wenn ich wirklich Lust habe zu fotografieren. So wie wir das immer machen. Ja, auf das freuen wir uns extrem, aber nach dem Urlaub geht dann schon die erste größere Reise los.
Ja, und auf das freuen wir uns auch total. Die erste große Reise des Jahres, also groß.
Groß ist groß. Relativ, ja.
Ja, wir werden so
10 Tage?
Ja, 10 bis 14 Tage vielleicht unterwegs sein, je nachdem, wie wir Lust haben. Und es wird einmal ganz andere Reise. So haben wir das noch nie gemacht.
Nein.
Aber wir wollen euch nicht zu viel verraten, weil das erzählen wir euch dann im nächsten Podcast und auf Instagram natürlich.
Da werden wir dann näher drauf eingehen, ja.
Genau, das wird voll spannend für uns.
Also es wird keine Fernreise, es wird eigentlich gar nicht so weit weggehen von zu Hause.
Aber jetzt...
Es wird in Europa bleiben.
Ja, aber jetzt ist genug verraten.
Genug verraten.
Ja, generell muss man einfach sagen, dass es bei uns gerade total gut läuft. Gell? Wir freuen uns extrem auf die Saison. Wir sind komplett quasi ausgebucht.
Voll bepackt mit Touren, ja,
ja,
die wir machen
sind
werden.
So viel unterwegs. Wir freuen uns so auf, es sind ein paar richtig große Projekte dabei und ja, wird einfach spannend, ein paar entspanntere Sachen, gell? Ein bisschen wandern, ein bisschen Radfahren.
Und wir sind wirklich gespannt, wie es uns am Ende des Jahres dann geht, weil wir haben so viele Touren vor und es wird spannend, ja,
ob es uns zu viel wird.
Ob es uns zu viel wird, ja.
Ja, bin ja auch gespannt, ob wir dann am Ende des Jahres eigentlich nur mehr daheim sein wollen, so war es letztes Jahr.
Mhm.
Oder weil wir denken ja schon wieder drüber nach, ob man nicht irgendwie den über die Winterzeit wieder irgendwo in einer einsamen Hütte sein wollen, aber aufs Land haben wir uns noch nicht so ganz geeinigt, da haben wir irgendwie jede Woche eine andere Idee. Aber vielleicht haben wir dann gar keine Lust auf das, sondern wollen einfach nur daheim sein, weil wir eh über das Jahr hinweg jetzt über die Sommerzeit
so viel unterwegs sind, ja.
Genau.
Ja.
Bleibt spannend. Wir wollen uns auch noch bedanken bei euch für die ganzen Rückmeldungen vom letzten Podcast zum Thema Bikefitting, weil das war echt, das ist ja doch ein sehr spezifisches Thema und ist bestimmt nicht für alle relevant. Aber wir wissen, dass die dies gehört haben, für die war es total relevant, weil wir haben wirklich so viele Nachrichten und Kommentare gekriegt. Und der Sven, unser Bikefitter, hat uns auch schon erzählt, dass sein E-Mail-Postfach überläuft. Und ihr von überall anreist, damit ihr bei einem Bikefitting machen könnt.
Er hat unglaublich viele Anfragen.
So cool. Und,
ja, das taugt uns voll, dass das ja. So, dass das ja.
Ja, wir hoffen einfach, ihr macht auch so gute Erfahrungen mit Sven wie wir, aber wir sind uns 100% sicher, weil er weiß einfach, was er macht. Das hat man ja eh mitgekriegt im Podcast.
Ja, ich glaube, wir sind am Ende des Podcasts angekommen, aber bevor wir jetzt aufhören, möchte ich nur mal kurz einen Aufruf starten, wie Sie uns unterstützen können. Ich sage das jedes Mal wieder. Und ja, es würde uns halt voll freuen, wenn Sie uns eine Bewertung abgeben würdet auf Spotify. Möglichst eine 5-Sterne-Bewertung. Auf Apple geht es natürlich auch, weil es wird uns einfach weiterhelfen beim Podcast. Und wir freuen uns natürlich immer riesig auch, wenn wir Feedback von euch kriegen zum Podcast. Das hilft uns einfach zu sehen, wie euch der Podcast gefällt, welche Themen euch interessieren.
Welche Folgen, ja, weil man merkt ja vielleicht schon ein bisschen, dass wir so manchmal wegen Slalom fahren. So
wir springen ein bisschen rum.
Vom
ja.
Thema manchmal ein bisschen mehr so Business-Themen, also Content-Creator-Themen, dann wieder Geschichten von anderen Creatern, unsere Reisegeschichten, praktische Sachen wie das Bikefitting. Ja, da sind wir gerade noch so ein bisschen in der Findungsphase, oder?
Ich würde auch sagen, ja. Genau, also deswegen würde es uns voll interessieren, was euch so am meisten Spaß macht.
Und dann hören wir uns das nächste Mal von unterwegs.
Von unterwegs, genau.
Und ja, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Dankeschön, tschüss.
Tschüss. Dieser Podcast ist eine Co-Produktion von Flo Hörmann und Saddle Stories.